Beispiele für Typ 3 Menschen. In Johannes 6, die Verse 60 bis 66, lesen wir von solchen Jüngern, die in Wirklichkeit keine wahrhaften Schüler und Nachfolger Jesu waren, weil sie keinen Glauben an ihn als den fleischgewordenen Gott und persönlichen Retter hatten. Sie waren also keine Christen, sondern lediglich verlorene Typ 3 Menschen. Sie waren im wahrsten Sinne des Wortes Mitläufer. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen: Diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch dies? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Offensichtlich gibt es Jünger Jesu, die nicht glauben. Sie ertragen es nicht, dass die wahrhafte Nachfolge auf der Basis der freien Gnade Gottes erfolgt und keiner, auch nicht der geringsten eigenen Leistung des Gläubigen bedarf. Sie lehnen es ab, dass allein das Essen, das heißt die Annahme des wahrhaften Himmelsbrotes Gottes, vollkommen ausreicht, um das ewige Leben zu erhalten, und ihre eigenen Werke nichts, aber auch gar nichts dazu beitragen können. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 47 bis 58. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise, und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat, und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Die werkgerechten Pseudochristen und vermeintlichen Nachfolger Jesu halten es nicht aus, dass ihre frommen Werke nicht dazu führen, zu Jesus zu kommen, sondern es allein die souveräne Gnadenentscheidung des Gottvaters ist, wer vom Brot des Lebens essen darf und wer nicht. Selbst ihre Errettung ist ihr eigenes Werk und nicht das Werk Jesu. Sie bilden sich ein, die Nachfolge und das Heil seien ein und dasselbe. Sie glauben, sich selbst bekehrt zu haben. Sie ertragen die existenzielle Abhängigkeit von der reinen Gnade Gottes nicht, sondern rechnen mit sich selbst und ihrer eigenen Leistung. Denn wenigstens 1% muss ihr Beitrag am Werk Jesu ausmachen. Seine wahren Worte empfinden sie als ein Schlag in ihr frommes Gesicht. Die sanfte und einfache Lehre vom Geschenk des souveränen Gottes ist ihnen eine harte und schwierig zu begreifende Rede. Johannes 8, 30 bis 47 zeigt, dass selbst Typ 2 Christen, also solche, die zwar an Jesus glauben, aber noch nicht seine richtigen Jünger geworden sind, sondern eine falsche Nachfolge praktizieren, das befreiende Wort Gottes nicht besitzen und Schwierigkeiten damit haben, es zu verstehen und anzunehmen. Die Wahrheit seiner Rede hat sie nicht erreicht. Ähnlich wie die Typ-3-Menschen müssen auch sie noch zu echten Jüngern Jesu gemacht werden. Wohl der berühmteste ungläubige Nachfolger des Herrn ist Judas Iskariot. Vertreter der Rettung durch die Herrschaft Jesu versuchen ihm die Jüngerschaft abzusprechen, weil für sie Glaube und Nachfolge dasselbe sind. Dass dies jedoch nicht stimmt, zeigen unter anderem Johannes 12,4 und Lukas 6, 13 und 16. Denn Judas war nicht allein ein Jünger Jesu, sondern auch dessen Apostel. Obgleich er ein Dieb war, sich also als ein schlechter Schüler Jesu erwies, darf ihm nicht abgesprochen werden, sein Jünger gewesen zu sein, dem das soziale Christentum vorgeblich sehr am Herzen lag. Allerdings glaubte er nicht an Jesus, das heißt, er begriff nicht, wer der Herr war. Ich zitiere aus dem Johannesevangelium Kapitel 12, die Verse 4 bis 8. Es sagt aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Weil er Jesus nicht als den Christus des Gottes akzeptierte und ihn deshalb an die Juden verriet, war Judas Iskariot kein Christ. Er ist ein gutes Beispiel eines ungläubigen, das heißt nicht geretteten Typ-3-Menschen. In Johannes 6, 64 wird er indirekt in einem Atemzug mit solchen Jüngern Jesu genannt, die nicht glaubten. Im Unterschied zu ihnen hielt er die vermeintlich harten Worte des Herrn aus und verließ ihn nicht. Geschickt verbarg er seinen tatsächlichen Unglauben und blieb weiterhin ein Schüler Jesu. Aber der Sohn Gottes ließ sich von ihm nicht täuschen, sondern bezeichnete Judas als einen Sohn des Verderbens und als einen Teufel. Johannes 17, Vers 12 und Johannes 6, Vers 70. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch die 12 erwählt, und von euch ist einer ein Teufel? Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den 12. Obwohl ihm Judas nachfolgte, grenzte ihn der Herr von seinen übrigen Jüngern ab, drein waren. Johannes 13, die Verse 10, 11 und 18. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde: Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Die Unreinheit des Apostels rührt von seinem Unglauben her, denn gemäß Epheserbrief Kapitel 5, die Verse 26 bis 28 und Johannes 15, die Verse 3 bis 5, werden Christen im Wasserbad der Rede Jesu gereinigt. Das heißt, sie empfangen die Heiligung durch sein Blut im Glauben an die Wahrheit des von ihm gesprochenen Wortes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dass Jesus über Judas richtete, er sei besser nicht geboren worden, rührt vom Unglauben des Jüngers her, denn diese fehlende Grundlage eines wahrhaften Christen führte dazu, dass Judas den Herrn verriet. Das Urteil Jesu ist keine Antwort auf eine schlechte Nachfolge des Apostels, also auf dessen Mangel an Früchten, sondern die Folge des Fehlens der freien Gnade des gesetzlichen Juden. MacArthurs Versuch, Judas in Lampen ohne Öl als einen falschen Jünger hinzustellen, der sich wahrscheinlich für einen Gläubigen gehalten habe, ist nicht überzeugend. Das Problem des Judas war nicht, dass er zu wenig tat, also kein Nachfolger Jesu war, sondern dass er nicht glaubte, das heißt nicht mit dem wesenhaften Weinstock verbunden blieb, mehr noch, diesem vermutlich niemals angehört hatte. Judas war ein ungläubiger Jünger des Herrn und er ist deshalb gemäß Johannes 8, 43 bis 47 ein unverständiger Sohn Satans. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich einer Sünde, wenn ich die Wahrheit sage? Warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Es ist also tatsächlich das Hören und Verinnerlichen der Wahrheit, der durch Jesus gewirkten Rettung, welches die Glaubensbasis eines Christen bildet, fehlt sie, dann kann er noch so sehr tätig sein und gute christliche Werke hervorbringen. Er bleibt ein verlorener Typ-3-Mensch. Seine Pseudo-Früchte wurden nicht von Gott gewirkt, sondern von ihm selbst. Hierin liegt der eigentliche Verrat der frommen Pseudo-Christen an Jesus. Das hier vorgetragene Thema der falschen Errettung und falschen Jüngerschaft ist hochaktuell und sehr wichtig, denn es gab und gibt auch heute noch sehr viele Christen, die verlorene Typ-3-Menschen sind. Man kann sie sehr leicht identifizieren, denn sie haben ein Problem damit, ihren Glauben an das für sie erbrachte Opfer Jesu frei, ungezwungen, von Herzen zu bekennen. Sie haben keine individuelle Heilsgewissheit durch diese Tat Gottes und stehen in einem anhaltenden Stress, die Gebote zu halten, um sich das ewige Leben bei Gott zu verdienen. Viele von ihnen ertragen die reine Gnadenbotschaft nicht, denn letztere anzunehmen bedeutete, ihre Leistung als fromme Sozialchristen zu schmälern. Eine Zustimmung zur freien Gnade würde die Erkenntnis ihres vollkommenen Unvermögens und Scheiterns vor Gott voraussetzen. Sie glauben aber, seine guten Mitarbeiter zu sein. Denn ihre Jüngerschaft, so meinen sie, sei der Grund und Beweis ihrer Erlösung, das heißt ihres Standes bei Jesus. Tragischerweise gibt es eine große Menge dieser unerlösten Gutmenschen. Als Werkgerechte verstehen sie die Gnadensprache Jesu nicht. Das heißt, sie sind unfähig, sein einfaches und klares Wort mit dem Herzen zu hören. In ihrem Innersten glauben diese Jünger nicht an die Wahrheit der Gottheit Jesu. Sie vertrauen nicht darauf, dass er tatsächlich auch für sie persönlich Mensch geworden ist, um ganz individuell für sie stellvertretend am Kreuz von Golgatha zu sterben, sodass sie für ihre Sünden nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden können, sondern die Gotteskindschaft und das ewige Leben bleibend und sicher besitzen. Viele Sozialchristen mögen in den Augen der Menschen als gute Nachfolger Jesu gelten, aber sie sind in Wirklichkeit unrein, weil sie weder das sie allein heiligende Blut noch die reinigende Lehre des Sohnes Gottes im Glauben in Empfang genommen haben. Sie würden sich außerordentlich empören, weil man ihnen sagte, sie glichen deshalb dem Verräter Judas Iskariot und seien tatsächlich ohne einen wahrhaft befreienden Glauben. Diese innerlich armen Menschen würden von den äußerlich Armen sprechen, denen sie so viel Gutes taten. Als selbst Erstorbene würden sie uns berichten, wie viele Erstorbene sie bereits begruben. Als tatsächlich Blinde würden sie von der großen Anzahl der Blinden sprechen, die sie schon in ihrem Leben führen durften. Als tatsächlich biblisch Unkundige würden sie ihr Theologiestudium oder das Zertifikat ihrer Bibelschule hervorkramen, um empört ihren Stand als Christen und ihre hohe geistliche Qualifikation zu beweisen. Und schließlich würden sie uns dazu auffordern, ihnen unseren Glauben ohne Werke zu zeigen und darauf hinweisen, dass ihr Glaube in ihren Werken gesehen werden kann. Anders als ein Jakobus haben Typ-3-Menschen jedoch keinen wahrhaften Glauben an eine Rettung ohne Werke. Sie kennen die Gnade Gottes nicht persönlich. Und ein Typ-1-Christ, das heißt ein tatsächlich Gläubiger und echter Jünger Jesu, würde sie darauf hinweisen, dass sein Glaube von Gott gewahrt wird und deshalb eine Realität besitzt, welche das Sehen der Menschen um Dimensionen übersteigt und von dieser einfachen Wahrnehmung gar nicht abhängt. Er würde den Sozialchristen erklären, dass gute Werke lediglich die Folge dieser uns geschenkten Rechtfertigung sind und weder ein Beweis dafür noch den Weg dorthin darstellen. Er würde ihnen das Evangelium Gottes, die Freudenbotschaft Jesu, wahrhaft künden, sodass ihnen die Augen über ihren eigenen, tatsächlichen, ungläubigen Zustand aufgingen. Er würde sie vor der falschen Lehre der Lordship Salvation warnen und sie dazu auffordern, sich in der Heilsgewissheit der Gnade Gottes auf Jesus auszurichten und sich von ihm in ihrer Lebenspraxis gottgefällig verwandeln zu lassen. Er würde sie vom Gesetz der Sünde und des Todes befreien, sodass sie als bereits Erlöste im Geist Gottes wandeln könnten. Er würde sie lehren, nicht auf andere Christen pharisäisch herabzuschauen, nur weil diese in ihren Augen zu wenig Leistung für Gott erbringen. Ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Zum Evangelium der Rettung gehört also der Umstand, dass der Gottvater Jesus entsandte, was impliziert, dass er zuvor als Sohn Gottes im Himmel existierte und als solcher seine Herrlichkeit verließ. Gemäß Charles C. Ryrie wird dieser notwendige Bestandteil des Glaubens an die Erlösung aber von MacArthur geleugnet. Betreffs der ewigen Sohnschaft Christi vom Vater im Himmel vertritt MacArthur die Sichtweise, dass zwar Christi Göttlichkeit ewig sei, dass er aber nicht Sohn gewesen ist, ehe er ins Fleisch kam. In seinem Kommentar zum Hebräerbrief schreibt er, Sohn ist ein Verkörperungstitel Christi, zwar wurde seine Sohnschaft im Alten Testament vorhergesagt, er war aber nicht Sohn, ehe er in die Zeit hineingeboren wurde. Vor der Zeit und vor seiner Fleischwerdung war er ewiger Gott bei Gott. Der Begriff Sohn hat mit Christus in seiner Menschwerdung zu tun. Es ist nur eine Analogie zu sagen, Gott sei Vater und Jesus sei Sohn. Gottes Art, uns zu helfen, dass wir die grundlegende Beziehung zwischen der ersten und zweiten Person der Trinität verstehen. MacArthurs Sicht ist auch deshalb falsch, weil es bei der Gottessohnschaft Jesu um seine Göttlichkeit und nicht um seine Menschwerdung geht. Siehe Johannes 5, Vers 18 und Markus 3, Vers 11. In den Ohren vieler Leser dieser Zeilen wird es ungeheuerlich klingen, aber Mutter Teresa und Albert Schweitzer waren verlorene Typ-3-Menschen. Ihre guten Taten und das überaus hohe Ansehen, das sie in den Augen der Menschen hatten und immer noch besitzen, retteten sie nicht. Noch extremer als bei der Herrschaftslehre der Fall, lehrt die katholische Kirche ein Heil, das durch das Blut Jesu in Kombination mit den eigenen Werken des Menschen erreicht wird. Hierdurch geht aber die Gnadenbasis und damit die Gotteskindschaft und das ewige Leben verloren, sodass die Anhänger dieser Lehre keine erlösten Christen sind. Mögen sie unfassbar viele gute Taten vorweisen und fast sprichwörtlich eine Mutter Teresa sein, so sind und bleiben sie dennoch verlorene Nachfolger Jesu. Mutter Teresa praktizierte eine mittelalterlich anmutende Armuts- und Leidensmystik, in welcher ein willkürlich strafender Gott durch äußere Entbehrung und durch Leid besänftigt, also entsühnt werden musste. Ihre katholische Werkgerechtigkeit schließt demnach das Leiden der Menschen mit ein, denn nur so können sie Jesus begegnen. Diese Vorstellung ist zutiefst unbiblisch und sie verschließt den Himmel für solche, die ansonsten durch die freie Gnade Gottes hineingelangen würden. Ohne die Errettung durch den Glauben an das allein genügende Heilswerk Gottes ist jegliche Jüngerschaft vergeblich, mag sie noch so sehr christlich, vorbildhaft und gläubig anmuten. Es ist bedrückend und höchst tragisch, dass Millionen von Christen auf die frommen Lügen Satans hineinfallen und einem falschen Evangelium Glauben schenken. Albert Schweitzer wandelte ebenfalls nicht im Geist Gottes, denn er glaubte nicht an die freie Gnade. Der Missionsarzt lehnte das Zentrum des Glaubens, die Gottheit Jesu und die Erlösung durch den Sühnetod auf Golgatha ab. Er war dennoch ein Nachfolger, denn er tat viel Gutes, das dem Willen Jesu entsprach. Auf seiner Internetseite veröffentlichte Michael Schneider einen Artikel mit dem Titel »Ein ungläubiger Jünger«, in welchem er aufzeigt, dass sich Schweitzer selbst explizit als ein tätiger Jünger Jesu ansah. Erst in der Nachfolge, so der Urwaldarzt, erfahre man das Geheimnis der Identität Jesu. Schweitzer vertrat die Auffassung eines Jüngerschaftsheils, worunter er eine Befreiung des Menschen vor dem Egoismus verstand. Für ihn war das Dienen der Schlüssel zur Rettung, denn es wirke unsere eigene Erlösung von der Welt, sodass auch wir andere Menschen erlösen können. Diesbezüglich schreibt Michael Schneider Folgendes: Dass wir von den selbstischen, weltlichen Gedanken und von der Eitelkeit unseres Wandels erlöst werden müssen, ist durchaus richtig und biblisch. Aber das können wir nicht selbst durch unser Dienen bewirken, wofür der Tod Jesu allenfalls noch ein gutes Beispiel liefert, sondern es geschah mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19. Wer das leugnet, kann sich noch so empathisch Jünger Jesu nennen und sein Leben an der Bergpredigt ausrichten, nach Schweitzer die unfehlbare Rechtsurkunde des feinsinnigen Christentums, den rettenden Glauben, der sich allein auf das Werk Jesu Christi gründet und nicht auf eigene Werke, besitzt er nicht. Albert Schweitzers Deutung der Rettung ist unbiblisch, denn in seinem Verständnis davon verzichtete er konsequent auf eine Sühnevorstellung. Letztere sei, so Schweitzer, ein Rückschritt hinter die Zeit der Aufklärung. Hierin und in seiner Ablehnung von Himmel und Hölle offenbarte der werkgerechte Missionsarzt seinen zutiefst antichristlichen Geist. Er verstieg sich sogar zur Aussage, lieber in die Hölle gehen zu wollen, wenn es eine solche gäbe, als zu den Schafen in den Himmel zu gelangen. Michael Schneider kommentiert hierzu: Wenn es im Leben Albert Schweitzers keinen Moment gab, in dem er auf das Blut Jesu vertraute und nicht auf sein eigenes Dienen, wird ihm dieser Wunsch wohl leider erfüllt werden. Albert Schweitzer sei wahrscheinlich in der Hölle. Schneider sieht ihn als einen religiösen Kain an und weist auf den Judasbrief hin, wo vom Weg Kains geschrieben steht, in welchem es darum geht, nicht auf Gottes Gerechtigkeit zu setzen, sondern auf die tatsächlich nicht vorhandene Gerechtigkeit dessen, der vor ihm sündigt. Albert Schweitzer meinte, das Geheimnis der Identität Jesu durch den eigenen Dienst ergründen zu können. In Wirklichkeit lehnte er die klare, das heißt überhaupt nicht geheimnisvolle Offenbarung der Person Jesu als Gott und Retter ab. Er befand sich deshalb auf dem finsteren Irrweg in den Tod, auf welchem das Leben nicht erkannt werden kann. Als ein tatsächlich Unerlöster vermochte er, niemanden zu erlösen. Als Arzt war er selbst krank. Seine Krankheit war die Gottferne der Unerlösten. Am Beispiel des Friedensnobelpreisträgers Albert Schweitzers zeigt sich das innerste Wesen der Lordship Salvation im anstatt christlichen Geist der jüdischen Religion. Ist sie eine vermeintliche Selbsterlösung und Pseudo-Rettung anderer.